So, herzlich willkommen bei The Nürnberg Times. Während der Romy sich hier noch unser neuestes TikTok anschaut, begrüße ich euch schon mal zur zweiten Episode des Echo-Dialogs aus The Nürnberg Times. Servus Romy.
Hallo in die Runde, auch von mir. Servus Kevin.
Bevor wir vielleicht in unsere zweite Episode starten, noch ein kurzer Werbeblock, bevor wir anfangen. Und zwar haben wir seit letzter Woche unseren Newsletter aktiviert. Heißt, ihr könnt jetzt halt kostenlos jeden Artikel von uns in euer Postfach bekommen. Nicht zu viel, dass es nicht zu voll wird in eurem Postfach. Kostet natürlich nichts. Könnt ihr euch einfach kostenlos auf nbtimes.de/newsletter anmelden. Oder natürlich wie gewohnt uns auf Instagram folgen, wenn ihr es noch nicht macht. Und jetzt auch seit neuestem auf TikTok aktiv. Ganz einfach nbtimes suchen. Da findet ihr alles, was ihr rund um und in Nürnberg wissen müsst. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken, Romy. Übernimm du mal kurz.
Ja, hallo nochmal, liebe Leute. Heute haben wir ein Thema mitgebracht für euch. Zum Teil regional, aber größtenteils natürlich auch in deutschlandweite Relevanz. Und zwar geht es um das Thema Schule, genauer um Schulabbrecher und auch was Schule ausmacht, wie Kevin und ich Schule empfunden haben, was wir mit Schule verbinden und vor welchen Herausforderungen Schule aus unserer Sicht, aus unserer persönlichen Sicht steht. Ich habe hier auch einen Aufmacher von Nordbayern dabei aus dem Jahre 2016. Schulabbrecher in der Region, Ansbach top, Nürnberg flop. Und auch in diesem Jahr schon, sie beziehen sich damals auf das Jahr 2014, lag die Schulabbrecherquote schon bei etwa 47.000 Jugendlichen ohne Schulabschluss deutschlandweit. Und auch im letzten Jahr ist die Zahl unverändert geblieben. 47.000 Jugendliche ohne Schulabschluss, die dann auf die Arbeitsmärkte strömen oder eben nicht, weil sie eben nicht qualifiziert sind oder gering qualifiziert, die dann weiter entweder die Schulbank drücken oder eben auch nicht. Und das ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Aber jetzt habe ich schon sehr weit fortgegriffen. Aber das meine Einleitung zu dem heutigen Thema.
Ich würde vielleicht deine Zahl zur Schulabbrecherquote ein bisschen auf einen neuen Stand heben, weil, und zwar, der Bildungsbericht von 2020 zeigt eben auf, dass eben 6,3% aller Schüler Sekundarbereich 1 und 2 eben die Schule abbrechen. Also schon eine Menge. Und für euch noch schon mal als kleiner Sneak Peek, wir haben auch mit einem Schulleiter aus Nürnberg gesprochen, der anonym bleiben möchte, aber er hat uns so ein paar Insights geliefert, die er vielleicht aus seinem täglichen Schulalltag mitbekommt. Aber vielleicht steigt man erstmal in unsere Schullaufbahn ein, Romy. Wie war denn die bei dir eigentlich? Bist du straight von Grundschule zum Abi marschiert oder wie ist es bei dir abgelaufen und auf welcher Schule warst du vielleicht auch?
Genau, also eben nicht. Ja, wenn ich straight durchmarschiert wäre, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht so sehr mit dem Thema Schule befassen wollen. Aber es ist mir ein Herzensthema und vielleicht auch gleich vorneweg. Ich bin immer sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Ich verbinde mit der Schule, vor allem dann der späteren Schule, ich sag mal ab der 7. Klasse fortfolgende, eine sehr schöne Schulzeit, eine Zeit, an die ich sehr gerne zurückschaue. Aber wenn ich an meine Grundschulzeit denke, dann verbinde ich das mit, ich sag mal, älteren Damen, die versuchen, jungen Kids, die alles andere im Kopf haben, nur nicht lernen und sitzen, etwas wie Schulstoff zu vermitteln. Das ist so mein Bild, was ich von der Grundschule habe. Ja. Und grundsätzlich kann ich sagen, ich habe alle Schularten durchlaufen, bis auf das Gymnasium. Also ich habe es zum Abitur gebracht und ich habe in Nürnberg, in Ziegelstein, an der Grund- und Teilhauptschule angefangen, bis zur 6. Klasse. Also auch nicht den Übertritt gemacht. Und dann später auf die Wirtschaftsschule, dort die mittlere Reife, dann zur FOS, fachgebundene Hochschulreife, dann Bundeswehr und dann eine Ausbildung und dann noch die 13. Klasse nachgeholt.
Also sehr viel.
Genau.
War meine Schullaufbahn vielleicht kürzer, würde ich sagen. Also als ich im Kindergarten war, habe ich mich super auf die Schule gefreut, muss ich sagen. Ich bin auch super gern zur Schule gegangen in der Grundschule und bin dann erst aufs Laben-Wolf-Gymnasium gegangen. Bin dann aber tatsächlich nach der 6. Klasse freiwillig in die Realschule. Und da war dann schon so der erste, nicht Stolperstein, aber schon so ein bisschen so ein Dämpfer, weil ich hätte eigentlich sofort in die 7. Klasse gehen können. Aber es gab nur noch freie Plätze im Mathebereich. Also du hast ja verschiedene Zweige und ich hätte dann den Mathezweig nehmen müssen. Und da ich absolut kein Mathematiker bin, habe ich dann eben in der Realschule die 6. Klasse nochmals wiederholt, was natürlich ein Jahr einfach mehr zu tragen hatte und bin dann eben in den Wirtschaftszweig rein und hatte dann tatsächlich, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, wie so Schulabbrecher zustande vielleicht kommen können, was so Ursachen sein können, wurde dann tatsächlich auch gemobbt in der 7. und 8. Klasse, was absolut nicht schön war. Und habe dann aber auch irgendwann für mich festgestellt, dass so gefühlt das, was ich in der Schule lerne, nichts mit der realen Welt zu tun hat. Also klar, du brauchst ein bestimmtes Grundverständnis, vielleicht Grundwissen einfach, aber die Sachen, die ich in Mathe gelernt habe, die brauche ich nicht mehr. Die sehen Bereich in meinem Leben, was ich aktuell tue, und das hat auch unser Schulleiter uns bestätigt. Und ich habe dann tatsächlich natürlich die Realschule abgeschlossen mit der mittleren Reife und habe dann 2 Ausbildungen gemacht und habe bis heute eigentlich kein Abi und nicht studiert, sage ich mal. Und mir fehlt es auch nicht. Also
muss okay, ich das so sagen. Das ist ja trotzdem zu etwas gebracht, und das ohne Abitur, das hört man ja heute auch gar nicht mehr so häufig, weil für viele Eltern, so hat man das Gefühl, das Gymnasium, das...
Willst du was werden, musst du ja studieren, hat meine Mutter immer gesagt zu mir eigentlich.
Also siehst du, und du bist ein Beispiel, dass es eben auch anders funktioniert. Was arbeitest du? Was für eine Ausbildung hast du dann gemacht?
Ich habe ja 2 Ausbildungen gemacht tatsächlich, und ich wollte damals auf keinen Fall ins Büro, muss ich sagen, nach der Schule. Und ich hätte nach der Realschule natürlich auf die FOS gehen können, aber ich hatte keinen Bock mehr auf Schule einfach. Und dann habe ich über eine Berufsausbildungsmesse, die Vocatium war das damals, super cool, meinen Ausbildungsplatz gefunden. Und zwar war die Messe so aufgebaut, dass du vornherein eine Liste bekommen hast mit Arbeitgebern, die dort vor Ort sind, mit angebotenen Ausbildungsplätzen. Und da konnte man 3 Vorabgespräche vom Bewerbungsgespräch schon vereinbaren. Und da habe ich damals bei einer sehr großen, renommierten Firma aus Nürnberg, Familienunternehmen weltweit tätig, eben den Ausbildungsberuf Fachkraft für Schutz und Sicherheit gesehen und fand ihn sehr spannend. Und das lief dann eigentlich so neben meinen anderen Bewerbungsverfahren und es hat dann gepasst. Habe dann aber auch sehr schnell in der Ausbildung gemerkt, boah, das ist absolut nicht meins. Habe dann tatsächlich überlegt, die Ausbildung abzubrechen, auf die FOS zu gehen. Hat aber nicht geklappt mit der FOS, weil die Anmeldefrist schon vergangen war, sage ich mal. Und dann habe ich eben diese Ausbildung zu Ende gebracht, tatsächlich erfolgreich abgeschlossen und habe dann Industriekaufmann tatsächlich gelernt. Also doch Büro, muss man sagen. Ja. Und bin dann, habe dann in der Ausbildung dort eigentlich gemerkt, dass so mir Reden ganz gut liegt, ich so ein bisschen kreativ bin. Bin dann nicht in den Vertrieb, sondern ins Marketing und bin dort jetzt eigentlich glücklich fündig geworden, sage ich mal.
Also, sehr schön
zu also hören. Also eigentlich ein Beruf, wo man sagt, musst du studiert haben, wo ich sage, ne, du musst nicht studieren, um in einem Beruf erfolgreich zu sein. Du musst nur das Engagement haben und den Ehrgeiz. Und ich glaube, das brauchst du auch in der Schule.
Also das Beispiel, was du gerade schilderst, ist ja die sogenannte Durchlässigkeit, ja, im deutschen oder vor allem im bayerischen Schulsystem. Das heißt, schaffst du es nicht auf das Gymnasium der 4. Klasse, gibt es diverse Ausfahrten, die noch kommen auf deinem langen Schul- und Ausbildungsweg, die man nehmen kann. Grundsätzlich muss man sagen, es hängt, je älter man wird, von der intrinsischen Motivation des Jugendlichen, des Kindes ab, ob der Weg dann noch bestritten wird zu einer Ausbildung oder zu einer weiterführenden Schule und weniger von den Eltern. Und da stelle ich eine These auf, wer es nach der 4. Klasse aufs Gymnasium schafft, ist maßgeblich vom Elternhaus abhängig.
Ja, und auch Ich habe natürlich noch ein paar Zahlen und Daten, Fakten recherchiert und die perfekt dazu. Und zwar, Risiko nach Schulart nennt sich das. Und zwar, die Abbruchraten sind an Hauptschulen und Berufsschulen viel höher als an einer Realschule und am Gymnasium. Und da kommt vielleicht auch ein Fakt vom Schulleiter dazu. Das hätte uns wahrscheinlich auch ein Schüler sagen können und hätten wir wahrscheinlich keinen Schulleiter gebraucht. Aber das eben ganz viel auch mit dem finanziellen Mitteln natürlich zusammenhängt, einfach vom Elternhaus, ob es leichter oder besser oder schwerer geht und auch vom sozioökonomischen Hintergrund, der eben auch eine große Rolle einfach spielt.
Definitiv, also auch von Aktivitäten, die außerhalb der Schule stattfinden. Ist das Kind im Sportverein, ja oder nein? Hat es einen anderen sozialen Umgang?
Hatten wir schon in unserer ersten Episode vom Echo-Dialog. Wenn ihr den gehört habt, unbedingt auf MB Times, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf der Website reinhören. Jetzt Romy, wieder du.
Ja, gerne. Ich habe hier auch noch einen Artikel hier gesehen, bei der Süddeutschen, auch gar nicht so alt, auf Instagram, vor 2 Tagen erschienen. Da geht es grob um Notengebung in Schulen. Und hier berichtet eine Grundschullehrerin aus Bayern, ich zitiere, wer einen Schnitt schlechter als 2,66 in den Hauptfächern hat, landet in der Regel auf der Mittelschule. Manche Kinder kommen wegen einer 2 zu mir und sagen, ich bin so schlecht in Mathe oder jetzt bekomme ich wieder Hausarrest und muss lernen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das lese, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
2,66, das ist ein guter Schnitt für mich.
Ja.
Damit gehe ich doch nicht auf die Mittelschule.
Das ist aber eben die harte Entscheidung, die nach der 4. Klasse getroffen wird. Aber was mich noch mehr erschüttert bei dieser Schilderung ist, das Kind, das dann zu ihr sagt, jetzt gehe ich nach Hause und bekomme wieder Hausarrest. Wegen einer 2. Und ich kann hier auch aus meinem eigenen Leben berichten, bei meinem letzten Arbeitgeber war es gang und gäbe, auch vor Corona eben, dass man ins Office gegangen ist und dann hatte man eine Frühstückspause und da haben dann Leute aus ihrem Leben berichtet und da war eben ein Kollege, kann ich ja schon so sagen, ja, russischer Herkunft, dessen 3 Töchter auch eine, ja, man kann es bewerten, wie man will, eine russische Erziehung bekommen haben, die ich persönlich gar nicht so schlecht finde, weil musisch, sportlich und natürlich wird auch auf die schulischen Leistungen geachtet, aber es wurde jede 3 als Katastrophe diskutiert und kommuniziert und es war für mich, jedes Mal ist mir ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, wenn ich mich in die Haut des Kindes versetzt habe, ja, dass hier den Übertritt schaffen muss und ich betone hier wirklich muss. Und da frage ich mich, was passiert mit Kindern, die es nicht schaffen, ja, oder wo einfach Eltern nicht dass es zum Ziel haben oder gar nicht auf dem Schirm haben, ja, dass das Kind eine weiterführende Schule besuchen soll. Denen werden so viele Möglichkeiten an der Stelle genommen. Sie bleiben auf der Mittelschule und bekommen dann eigentlich, bleiben sie unter ihresgleichen. Ja, umso weiter dann die Mittelschule fortgeht, 7., 8., 9. Klasse, ist dann nur noch ein Rest übrig, das diverse Ausfahrten verpasst hat. Und dann sind diese jungen Menschen assimiliert und 47.000 junge Menschen ohne Schulabschluss.
Das ist ein gewisses Stigma, wo du ja hast, wenn du sagst, du warst auf der Mittelschule oder auf der Realschule, du musst dich immer rechtfertigen. Es ist so ein Rechtfertigungsmodus und das passt ja genau in diesen Leistungsdruck, den du ja da eben beschrieben hast bei deinem Arbeitskollegen, auch der in der deutschen Gesellschaft einfach vorhanden ist. Wenn es heißt, du hast kein Abi, du hast kein abgeschlossenes Studium, brauchst du dich gar nicht zu bewerben bei uns. Da wirst du ja schon vorab aussortiert, obwohl du gar nicht auf die individuelle Kreativität oder auf besondere...
Auf Neigungen, ja.
Neigungen, ja. Also du kannst ja super schlau sein, was aber ja nicht deine Noten widerspiegeln muss. Also Noten sind auswendig lernen und andere Faktoren, aber deswegen heißt es ja nicht, dass du schlau bist. Du bist gut im Lernen,
wiedergeben,
aber für die Wirtschaft ist es vielleicht gar nicht das, was du brauchst.
Es hat halt was Militärisches und ich glaube, das Schulsystem in der heutigen Form weicht kaum von dem ab, wie es unter Bismarcks Zeiten eingeführt wurde
und damals für junge Soldaten. Ja? Wir sind jetzt seit im Jahr 2024 und lernen wie vor 100 Jahren.
Ja, im Grunde ist das Schulsystem nach wie vor so aufgebaut. Ja.
Nur, dass es noch schlimmer, sorry, wenn ich dich unterbreche, ist ja eigentlich noch schlimmer geworden durch Corona, wenn du kein Geld hast in der Familie. Also diese digitale Kluft, die da entstanden ist. Mhm. Du hast kein neuestes iPad und kannst vielleicht nicht folgen im Unterricht, weil der Unterricht digital stattgefunden hat. Dann hast du ja noch mehr Hindernisse, um vielleicht schulisch erfolgreich zu sein. Ja. Das ist ja noch zusätzlich dazugekommen. Also eigentlich ist es noch schlimmer geworden wie damals.
Ja. Also Schule muss den Anspruch haben, ein großer Gleichmacher zu sein. Das wäre mein Credo an alle politischen Verantwortungsträger, dass man weiterhin daran arbeiten muss. Wir haben so ein teures und wie ich finde auch ein gutes Schulsystem. Wir kritisieren hier jetzt viel. Nichtsdestotrotz ist vor allem das bayerische Schulsystem nach wie vor hoch gelobt. Es ist Kritik auf hohem Niveau. Es ist aber dennoch Kritik, die geübt werden muss. Und Kevin, vielleicht noch, du hast vorhin schon das Leistungsprinzip angesprochen. Ich glaube, gänzlich abtun will ich das Leistungsprinzip nicht. Ich denke, dass das für den weiteren, für die Ausbildung des Menschen durchaus wichtig ist. Aber du hast das Thema vorhin mit Neigungen auch touchiert. Ich denke, dass gerade Talentförderung wichtiger denn je ist. Ja. Ja? Und das fällt in der Schule aktuell auch hinten runter.
Definitiv.
Ja. Ich hätte noch ein Beispiel aus meiner Uni-Zeit. Und zwar habe ich mir die ersten ein, zwei Jahre im Studium mit Nachhilfeunterricht verdient und mich über Wasser gehalten finanziell. Hatte da sowohl im Studienkreis kleinere Klassen, die ich unterrichtet habe, hatte aber auch so eine Handvoll Schülerinnen und Schüler, zu denen ich nach Hause gefahren bin und unterrichtet habe. Und da möchte ich dieser Familie jetzt auch nicht zu nahe treten. Ich versuche, so anonym wie möglich zu bleiben. Ich hatte zuerst die Tochter in der Nachhilfe und sie war auf der Mittelschule und hatte da den M-Zweig gemacht. Und ich habe ihr schon früh erkannt, all die ersten Male, die wir Unterricht hatten, dass sie eine intrinsische Motivation hat. Sie hat einen neuen Freund gehabt, der auf der FOS schon war und sie hatte den Anspruch auch, das hat den Anspruch in ihr geweckt, auch eine weiterführende Schule zu besuchen und weiterzumachen. Und das war für mich schön zu sehen und vor allem war für mich schön zu sehen, dass sie das, was wir zusammen durchgegangen sind an Unterrichtsstoff, dass sie diesen Fortschritt einfach zu sehen, dass sie besser geworden ist. Und dann hatte ich ein Jahr später auch ihren Bruder übernommen, der auf der siebten Klasse, der die siebte Klasse der Mittelschule besucht hat. Und das war ein ganz anderes Stück Arbeit. Also
Inwiefern,
ja. Ich hatte schon nach ein, zwei Mal Unterricht festgestellt, dass dieser junge Mensch mathematisch auf der Höhe eines Zweitklässlers war. Und ich dann so wirklich Grundrechenarten, noch so ein bisschen Kopfrechnen, Plus, Minus. Und dann irgendwann sind wir dann auch in die Punktrechnung mal eingestiegen und dann mit Kuchendiagrammen aufgemalt, wie Zahlen überhaupt funktionieren und habe die Mutter dann auch gebeten, diese Bücher dann auch zu kaufen. Die Mutter war total dahinter, muss ich sagen. Ja. Aber, und was dann auch erschütternd war, der Vater kam nach Hause, hat die Kinder gar nicht begrüßt, sondern ist direkt ins Wohnzimmer abgebogen. Das müsste von der Tagesuhrzeit her 16 Uhr gewesen sein. Macht laut den Fernseher an und fängt an, Videospiele zu zocken. Und in dem Moment war der junge Mann für mich verloren. Ja, der war geistig dann bei seinem Papa, der gerade Videospiele zockt, bei dem er beim Zocken zuschauen kann. Und ich habe dann auch das habe ich mir so ein, zwei Monate mal angeschaut, bis ich dann die Mutter auch zur Rede gestellt habe. Habe dann vieles erfahren, auch dass dass mein Schüler eben auch Ritalin nimmt, einmal morgens vor der Schule und dann nochmal eine zweite Tablette, wenn ich komme. Und dann habe ich die Mutter auch gebeten, ja, was macht er denn, wenn er nicht gerade zur Schule geht oder Nachhilfeunterricht von mir bekommt? Ja, und es ist eben nichts. Und ich habe sie dann wirklich schon fast angefleht, dass sie den Jungen rausschickt, in einen Sportverein schickt, irgendwo, dass er aufgeräumt ist, dass seine Energie, die er hat oder auch nicht hat, irgendwo kanalisieren kann, dass in seinem Hirn, in seinem Kopf etwas aufgeräumt ist, dass ich zu diesen Menschen durchdringe. Ja. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe ihn dann nach einem Dreivierteljahr habe ich aufgegeben, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil keinerlei Fortschritt erkennbar war. Aber es ist so viel, was da reinspielt. Familie, dann natürlich auch die Schule, die ihn überhaupt nicht da abholen kann. Ich meine, in der siebten Klasse, die kann ihn gar nicht an dem Punkt abholen,
wo er gerade steht. Das ist ja gar nicht ausgelegt,
genau.
Dass du einen Schüler bist ja auf Masse ausgelegt. Ja. Aber genau diesen Punkt hat auch der Schulleiter angesprochen, dieses Elternengagement. Du hast Geld und wenn du Geld hast, hilft es vielleicht auch. Aber es ist nicht ausschlaggebend. Das heißt, wenn die Eltern dahinter sind und ein Kind schieben und Musikinstrument lernen lassen oder in den Sportverein schicken oder mit ihm in der Grundschule Hausaufgaben zusammen machen, das ist so viel wert, dass das Kind dadurch schon einen großen, immensen Vorteil einfach bekommt. Ja.
Also ich muss sagen, mir geht das nach wie vor, diese Geschichte immer wieder durch den Kopf und ich überlege mir natürlich...
Weißt du, was daraus geworden ist?
Ich habe das leider nicht mehr verfolgt, nein. Habe aber natürlich für mich versucht zu reflektieren, wie vielleicht ich hätte reagieren können. Da werde ich aber ehrlich gesagt auch im Nachhinein nicht wirklich schlau. Aber ich versuche schon zu überlegen, wie ein System, auch soll ein System eine solche Person fallen lassen? Das heißt, ohne Schulabschluss und später auch ohne Ausbildung. Und dann wird die Gesellschaft diesen Menschen weiterhin tragen.
Ja.
Oder versucht man diesen Menschen, oder es gibt ja mit Sicherheit andere Schicksale, die ähnlich sind, so gut wie möglich noch zu integrieren in einer Schullaufbahn. Und ich stelle hier mal zwei Thesen auf. Also einmal, Schule muss großer Gleichmacher sein.
Mhm.
Heißt es, die Herkunft und auch die finanzielle Ausstattung darf
nicht entscheidend sein
für den schulischen Erfolg. Ja. Und zum Zweiten auch, das Trennen nach der vierten Klasse sollte wirklich diskutiert werden. Ich weiß, das dreigliedrige Schulsystem hat auch Vorteile. Es verliert aber auch viele Menschen. Und ich bin der Meinung, ich stelle die These auf und ich würde mir wünschen, dass wir hier auch Resonanz kriegen. Vielleicht hört die ein oder andere Lehrerin oder auch Lehrer zu, dass wir hier auch Resonanz kriegen. Dieses Trennen nach der vierten Klasse wirklich zu überdenken. Kinder, die zusammenbleiben, ja, die Starken können die Schwachen mitnehmen. Und ganz besonders ist mir dabei wichtig, dass die Starken die Starken brauchen die Talentförderung, die sie auf dem Gymnasium kriegen. Auf dem Gymnasium kriegen sie es natürlich in der Breite. Die junge Menschen schon in jungen Jahren haben, diese müssen gezielt gefördert werden. Und gleichzeitig muss es eine Basis geben, wo diese Schüler in einer Generation, in einer Kohorte, wie man es auch immer nennen mag, zum statistischen Sprech, zusammenbleiben, dass die Schwachen von den Starken lernen können, die Starken, die Schwachen auch mitnehmen können, aber auch die starken Schülerinnen und Schüler in ihren Neigungen und Talenten bestmöglich gefördert werden. Und ich würde sogar auch noch weitergehen, besser gefördert werden als heute auf dem Gymnasium. Weil dort ist es auch wieder Mathe, Deutsch, Englisch, noch eine zweite Fremdsprache, dann noch ein naturwissenschaftliches Fach und vielleicht noch irgendwas Musisches oder Sportliches dazu, also auch in der völligen Breite. Und dann noch das vielleicht der letzte Punkt, wie man vielleicht auch das...
Bevor du zu deinem letzten Punkt
kommst, ich würde dich unterbrechen,
weil ich finde, den Gedanken, das Teilen zu beenden oder neu zu denken, eigentlich nicht mehr schlecht. Das Teilen ist ja vielleicht nicht das Schlechte oder das nicht ganz Optimale, ist ja vielleicht, dass du dann nach Noten gehst, also nach Note 1, 2, 3 ist in einem Beispiel einfach mal, sondern du kannst ja vielleicht trennen nach Neigungen, Fähigkeiten, dass du sagst, okay, da müssen die Lehrer mehr abgeholt werden, zu sagen, okay, mir ist aufgefallen, der hat super viel Spaß im Musischen und ist noch in Deutsch super gut, dass du dann einfach eine Option hast, diese zwei Fächer zu stärken.
In Leistungsklassen
und dass du dann einfach, genau, in Leistungsklassen, würdest du eigentlich ganz gut beschreiben, dass du da dann wirklich reinkommst, die anderen Fächer hast du auch, dass du eben dein Grundverständnis hast, dein Grundwissen, einfach, dass jeder denselben Stand hat, aber dass du dann eben vielleicht nicht diesen Leistungsdruck hast, ey, ich brauche jetzt in Mathe eine 2 und in Deutsch eine 2, obwohl ich in Physik und Chemie vielleicht top bin, aber die anderen Fächer vielleicht meine Schwächen sind. Ja. Dass du wirklich stärkst einfach. Ja. Und ergänzend, glaube ich, brauchen wir noch andere Fächer in der Schule. Wir brauchen ganz wichtig, das wollte ich vorhin sagen, ist mir dann entfallen. Wir sehen es aktuell, dass, ohne jetzt in die Politik reinrutschen zu wollen, dass die AfD von der Bevölkerung gewählt wird, die vielleicht eine schlechtere Schulbildung einfach hat. Also das, ich glaube, wir brauchen einfach ein Fach Politik oder wie du es auch nennen möchtest, wo Demokratie gelehrt wird, wo wir Vorzüge lernen von Europa, wo wir das Steuersystem erklärt bekommen, wie unser Rechtsstaat einfach funktioniert, damit wir so ein Grundverständnis haben. Klar, du kannst nicht in die Tiefe gehen, weil es unfassbar komplex ist. Aber ich glaube, das ist super wichtig, was uns fehlt. Und vielleicht auch ein Fach, wo du Finanzen lernst. Wie habe ich einen gesunden Haushalt daheim? Wie mache ich meine Steuererklärung, dass du wirklich auf das echte Leben, was ja die Schule eigentlich machen sollte, vorbereitet wirst?
Sehr spannender Punkt. Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weitergehen, dass das könnte sicherlich ein spannendes Fach sein, aber ergänzend, dass das nicht in Frontalunterricht passiert, sondern dass sich junge Menschen das in weitestgehend in Projektklassen oder in Projektstrukturen selbst erschließen, durch eigene Fehler, die sie machen und anhand dieser Fehler auch lernen. Da gibt es auch eine wunderbare Reportage von Harald Lesch, der sich mit dem Thema Bildung auseinandersetzt. Können wir gerne
in die Shownotes verlinken,
genau. Und ja, und vielleicht noch von mir noch ein Punkt, den ich einbringen möchte, das Thema Ganztagsschule. Und zwar verpflichtend. Und nicht aus einem sozialistischen Gedankengut heraus, aber gerade die Kinder, die zu Hause wirklich von ihren Eltern schulisch nichts zu erwarten haben, ich sage es jetzt einfach mal auch so hart, die daheim wirklich verlieren auf der ganzen Spur, verpflichtend in Ganztagsunterricht. Und dass da auch Lehrer durchaus die Entscheidungsbefugnis bekommen, dieses Kind bleibt so lange hier, bis A, Hausaufgaben gemacht sind. Hausaufgaben ist übrigens ein eigener Themenkosmos, den ich auch sehr, sehr kritisch sehe, weil Hausaufgaben eben auch zu dieser Ungleichheit führen, weil Kinder, die eben Eltern haben, die mit ihnen zusammen die Hausaufgaben machen, eine ganz andere Betreuung zu Hause kriegen als die Kinder, die die Möglichkeit nicht haben. Aber auch hier kann die Ganztagsschule Abhilfe schaffen. Und Ganztagsschule heißt für mich, bedeutet für mich im Umkehrschluss, das Kind kommt nach Hause und hat Familienzeit. Und nicht, das Kind kommt nach Hause und wird weiter mit der Schule beschäftigen. Genau. Ja, und das ist mir ebenfalls
ein super Anliegen. Spannend und super wichtig und wird ja auch schon ganz viel gemacht. Also bis zum Schuljahr 21/22 boten ca. 70% aller Schulen Ganztagsklassen an. Mhm. Problem ist, ist aber eine separate Folge, sonst sprengen wir hier, glaube ich, alles. Wie willst du Ganztag wirklich sinnvoll anbieten, wenn du keine Lehrer mehr hast? Und ich spreche nicht, dass wir Lehrer aus der Rente zurückholen, sondern dass der Lehrerberuf einfach nicht attraktiv ist. Da ganz viele Faktoren reinspielen, aber ich glaube, das könnte vielleicht die dritte oder vierte Episode einfach werden, Romy.
Ich hoffe, dass wir das Thema nochmal aufgreifen und ich würde mir auch wünschen, vielleicht, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer in unserer Zuhörerschaft haben, bitte meldet euch, gebt uns Input. Wir finden, das ist ein sehr spannendes Thema, das uns umtreibt und schreibt uns, meldet euch.
Würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende, oder?
Jawohl.
Geschafft. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, unsere Newsletter zu abonnieren. Empfehlt uns weiter an eure Freunde, Familie, damit wir wirklich in der Community noch größer werden, als wir eh schon sind. Folgt uns gerne auf Instagram, TikTok, Facebook sind wir auch. Wir haben ja eine eher jüngere Zielgruppe. Ist Facebook wahrscheinlich nicht ganz so relevant. Aber egal, wo ihr uns hört, ihr könnt uns auf Spotify abonnieren. Auf Google Podcast, Apple Music. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Servus.
Hey, ciao.